Josef, der Mann im Hintergrund. So habe ich die Predigt heute mal überschrieben. Es ist ja schon bezeichnend. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, diese alten Gemälde, wo die Weihnachtsgeschichte dargestellt wird. Ja, vielleicht hat da jemand von euch so ein Bild vor Augen, so ein altes Gemälde. Und wenn man da Josef sucht, er ist immer so irgendwo im Hintergrund. Oft schlecht beleuchtet, fast unscheinbar, mit nachdenklichem Blick. Man könnte denken, er spielt so eine Statistenrolle irgendwo in der ganzen Geschichte. Wohingegen Maria und das Baby immer im rechten Rampenlicht stehen, sitzen oder liegen, auch manchmal. Selbst die Hirten und die Weisen stehen oftmals in einem besseren Licht als Josef. Josef, der Mann im Hintergrund. Und auch wenn man so in die ganzen biblischen Berichte hineinschaut, viel wird uns ja von Josef nicht berichtet. Nur sehr sparsam werden uns da ein paar Dinge weitergegeben. Er wird uns zum Beispiel vorgestellt in Matthäus 1, Vers 16, Josef, der Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Ja. Josef, der Mann Marias. Man könnte denken, oder ja, seine ganze Identität oder sein ganzer Wert bezieht er oder hängt von Maria ab. Ja. Von dem, was sie ja, geleistet hat. Aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so, denn auch von Josef wurde ganz schön viel abverlangt. Er war ganz schön herausgefordert in diesen Tagen. Viel wurde ihm zugemutet und es kam auch auf seine richtige Reaktion drauf an. Was dieser junge Mann in diesem knappen Berichten alles so erlebt hat, worauf er sich so einstellen musste, mit dem er umgehen musste, in den verschiedenen Situationen, das hätte ihn eigentlich ganz leicht überfordern können. Ja. Also wenn wir das erlebt hätten, ich das erlebt hätte, also ich wäre schon an meine Grenzen gekommen. Ich wäre schnell überfordert gewesen. Ja. Aber Josef hat diese spannungsgeladene Zeit gemeistert. Und wir schauen uns jetzt mal so seine Auftritte in der Bibel an. Und ich habe da immer so kleine Videosequenzen. Jetzt machen wir das erste, Michael.
Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus.
Matthäus hier zunächst berichtet, ist jetzt keine romantische Weihnachtsgeschichte, sondern eher ein Liebesdrama in Nazareth. Können wir uns das eigentlich vorstellen, oder reinversetzen in diese Situation von Josef, gerade wir als Männer. Ihr seid verlobt mit einem Mädchen, habt es total lieb und die Hochzeit ist schon geplant, alles vorbereitet. Man freut sich auf die gemeinsame Zeit, auf die gemeinsame Ehe. Und dann das. Du erfährst, deine Verlobte ist schwanger. Du bist verwirrt, enttäuscht, ratlos, geschockt. Das Einzige, was dir jetzt noch klar ist, ist, ich war's nicht. Und natürlich wolltest du bis zur Hochzeit warten. Klar. Was mögen da für Gefühle, für Gedanken in Josef so abgelaufen sein? Und dann kommt Maria ja auch noch mit der Geschichte vom Heiligen Geist. Ja, hättest du das geglaubt? Wir würden doch eher fragen, wer war dieser Kerl? Ich glaube, der Schock saß tief, meine geliebte Maria. Wie konnte sie nur mir das antun? Sie hatten ein gemeinsames Leben geplant. Familie gründen, zusammenstehen, zusammenhalten, ein Leben lang und jetzt das. Was muss das für eine Enttäuschung für so einen jungen Mann gewesen sein? Obwohl Josef ja zunächst einmal davon ausgehen musste, dass Maria ihn betrogen hat, wollte er sie dennoch nicht in Schande bringen. Ja, nicht schlecht machen. Er versuchte sie irgendwie zu decken, ein milderes Urteil für sie auch zu verschaffen oder sie nicht öffentlich bloßstellen, so heißt es. Er wollte sie heimlich entlassen. Heimlich entlassen, damit das Ganze wenigstens ihr nicht als Ehebruch angerechnet wird. Denn im damaligen Verständnis wäre es Ehebruch gewesen. Ja. Die Verlobung, das war nicht so eine unverbindliche Sache wie heute manchmal. Ich reserviere mir schon mal ein Mädchen, falls ich keine bessere finde. Nein, die Verlobung, die war eine verbindliche, eine feste Sache. Es ging eigentlich in Richtung Hochzeit, in Richtung Ehe. Sie steuerten auf die Ehe zu, waren nur noch nicht in dieser Zeit zusammengezogen. Und wie wir gehört haben, auch noch nicht zusammen, haben noch nicht zusammen geschlafen. Und Josef will sie verlassen. Josef will sie verlassen, das Recht wäre auf seiner Seite gewesen, doch er will es unauffällig machen. Dass die Öffentlichkeit, die Presse, nicht so viel davon mitbekommt, vielleicht möglichst gar nichts davon mitbekommt. Und wie geht's denn uns da? Haben wir uns nicht schon über kleinere Dinge aufgeregt, ausgelassen, mit Menschen über andere geredet, sie schlecht gemacht? Über viel geringere Dinge? Würdest du auch so deine Frau oder deine Verlobte decken, ihr helfen, anstatt sie niederzumachen? Oder wie handeln wir auch gegenüber unseren Geschwistern in der Gemeinde, unseren Mitmenschen überhaupt, wenn sie Fehler gemacht haben, wenn wir Fehler entdeckt haben bei ihnen? Das lasse ich mir nicht bieten, ja. Oder so weiter. Oder können wir auch ihre Schuld mittragen, ihnen Erleichterung verschaffen oder vielleicht sogar vergeben? Ja, wir wissen heute, Maria ist nicht schuldig geworden. Und doch, Josef wusste es in diesem Moment noch nicht. Aber er reagiert so anders, als wahrscheinlich die meisten Menschen da in dieser Situation reagieren würden. Josef will die Sache unauffällig, diskret beilegen. So diskret wie möglich. Es müssen nicht alle erfahren, dass Maria einen Fehler gemacht hat, dachte er vielleicht bei sich. Und wisst ihr, das ist für mich Liebe. Liebe, die, wie sie auch in eine Beziehung, in eine Ehe hineingehört. Liebe, wie sie auch in eine Gemeinde hineingehört. Wir können hier von diesem Fall lernen, wie Liebe auch mit Enttäuschung umgehen kann. Wie Liebe auch mit Enttäuschung umgehen kann. Und wer von uns ist noch nicht enttäuscht worden? Das sind ja meistens Menschen, oder? Die uns enttäuschen. Wer ist noch nicht enttäuscht worden? Josef will die Sache, wie gesagt, so unauffällig wie möglich machen, nicht an den Pranger stellen. Sicher, Josef war enttäuscht. Das können wir gut nachvollziehen. Er hatte auch allen Grund, sauer und empört zu sein, wie die Angelegenheit erstmal aus seiner Sicht aussah. Doch er liebte Maria. Und Liebe hält auch mal etwas aus, so schwer es fällt. Liebe hält auch mal etwas aus. Die ist nicht auf sich selbst bezogen. Wie geht es mir dabei? Was macht es mit meinen Gefühlen? Wie bekomme ich mein gutes Recht, was mir zusteht? Er wollte sie nicht in Schande und Misskredit bringen. Schon gar nicht ihren Tod. Ja. Er will es nicht sein, der sie öffentlich anklagt. Er will es nicht sein, dass sie zur Schau stellt. Er will nicht derjenige sein, der den ersten Stein aufhebt. Denn Steinigung, das wäre das, was sie erwarten müsste, ja, in dieser Situation. Auf Ehebruch stand Steinigung, doch nicht mit Josef. Nicht mit Josef. Es heißt von ihm, er war gerecht. Und wenn wir da mal überlegen, eigentlich zu dieser Zeit, Gerechtigkeit hätte bedeutet, nach dem Gesetz, für diesen Fall eigentlich Steinigung. Und trotzdem lesen wir von Josef, er ist gerecht. Und da habe ich mir gedacht, ahnte vielleicht Josef schon etwas von der Gerechtigkeit, die kommen sollte durch Jesus Christus in diese Welt. Wo es Vergebung gibt für die schlimmsten Sünden. Wir wissen es nicht. Aber heiraten, das wollte er dann doch nicht mehr. Er beschloss, die Sache unauffällig zu beenden, irgendwie aus der Beziehung rauszukommen. Ich mach Schluss. Doch dann kam die Nacht. Die Nacht, in der sich die Sicht der Dinge verändern sollte für ihn. Der Engel des Herrn sprach im Traum zu ihm. Man könnte ja meinen, war es nicht nur irgendeine Wunschvorstellung, irgendein Nicht-Wahrhaben-Wollen, der sich dieser fatalen Situation, wir verarbeiten ja auch so manches in unseren Träumen. Ja. Was ich manchmal so alles träume, doch Josef merkt hier, Gott spricht zu mir. Der Engel des Herrn ist es, der zu mir redet und er redet zu mir. Er redet zu mir, dem Verletzten, dem Enttäuschten, dem Getroffenen, dem Verzweifelten vielleicht auch. Er redet zu mir. Und Gott öffnet Josef die Augen für die wahren Tatsachen. Er bekommt einen Blick für das große Ganze. Er bekommt einen Blick für die Pläne Gottes, die dahinter stehen. Er sieht nicht nur seine momentane Enttäuschung, seinen momentanen Eindruck, den er hat. Gott öffnet ihm die Augen. Und diese Geschichte, auf einmal, die ihn so aufgebracht hat, auf einmal sieht sie ganz anders aus. Diese Geschichte, er wollte Maria verlassen. Er sah nur das, was vor Augen war, und jetzt erkennt er die Gedanken Gottes, die dahinter stehen. Der Engel hier, er spricht ihn an: Josef, du Sohn Davids. Eine ganz markante Bezeichnung, du Sohn Davids. Noch nicht, Michael? Erinnere dich, wer du bist. Du bist etwas ganz Besonderes. Ja, du gehörst zu einer ganz besonderen Familie. Da liegt ein Segen drauf. Damals Sohn David, da schlugen die Herzen höher. Das war mit einer Hoffnung verbunden. Da war eine Verheißung damit gegeben gewesen. Und weißt du, auch du gehörst zu einer ganz besonderen Familie. Als Kind Gottes bist du hineingenommen in die Familie Gottes. Einer Familie, der eine Verheißung gegeben ist. Einer Familie, die einen besonderen Segen von Gott versprochen wurde. Und Gott hat seine Pläne auch mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde. Er hat etwas vor mit unserem Leben. Wisst ihr das? Gott hat etwas vor. Und mag es momentan noch so katastrophal aussehen. Fürchte dich nicht, spricht der Engel, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Vielleicht hat ja Josef, könnte man hier erahnen, ja doch drüber nachgedacht, Maria zu heiraten. Doch die Furcht war größer. Die Furcht war größer. Wie soll das werden mit einer Frau, die das Kind eines anderen im Bauch trägt? Was soll werden aus unserer Ehe, wenn aus unserer ganzen Zukunft, wenn am Anfang so ein Treuebruch steht, am Anfang unserer Beziehung? Mache ich mich zum Gespött, was auch immer da Josef bewegt hat? Ja. Wem gehört ihr Herz eigentlich? Und auf einmal spricht Gott hinein. Das in ihr gezeugte Kind ist vom Heiligen Geist. Ah, doch. Sie hat doch recht gehabt. Doch mich nicht angelogen. Es stimmte, auch ein Engel hat zu ihr gesprochen. Meine geliebte Maria, sie hat mich doch nicht betrogen. Sie war mir treu. Josef war überzeugt. Was ist bei dir notwendig, dass Gott dich überzeugen kann? Dass Gott dich von seinen Plänen überzeugen kann. Wir dürfen ja damit rechnen, dass Gott auch zu uns redet, zu uns spricht und uns sein Wort aufschließt, dass wir Weisheit bekommen, Einblicke bekommen in die Pläne Gottes, dass wir Verständnis bekommen, was Gott mit unserem Leben vorhat oder wie wir unser Leben führen sollen, wie unsere Ehe gelingen kann, unsere Familie, unsere Kinder gut geraten, Beruf, Dienst, all diese Dinge. Und ich denke uns Männern, ihr Lieben, uns Männern wie Josef kommt da eine besondere Verantwortung auch zu. Hören wir noch von Gott, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Ehe, für unsere Familie, für unsere Zukunft, für unsere Gemeinde vielleicht auch. Gibt es die Zeiten und die Orte, wo Gott zu uns sprechen kann? Planen wir das ein in unserem Alltag, dass wirklich Gott auch zu uns reden kann? Zu Josef konnte Gott zur rechten Zeit sprechen. Ja. Bloß gut, dass Gott nicht früher zu Josef gesprochen hat. Sonst wüssten wir gar nicht, wie man mit Enttäuschung, wie so ein Verlobter, ein liebender Verlobter mit Enttäuschung umgehen kann. Doch eigentlich frage ich mich irgendwo dann schon, warum hat Gott nicht zu beiden gleichermaßen, zur gleichen Zeit geredet? Hast du dich das schon mal gefragt? Wäre doch einfacher gewesen. Ja. Diese Spannung zwischendurch hätte man doch auch vermeiden können. Warum hat Gott nicht zur gleichen Zeit zu beiden geredet und seinen Plan ihnen offenbart? War es eine Prüfung für Josef, wie wir es ja auch so hin und wieder mal erleben? Wollte Gott schauen, wie reagiert Josef, der Mann, der meinen Sohn erziehen oder aufziehen soll? Wie reagiert er in dieser katastrophalen Situation? Aber all das bleibt uns verborgen. Jedenfalls, ich kann euch berichten, als wir als Ehepaar von Gott den Ruf bekommen hatten, hier in den Sängerwald vor 20 Jahren zu gehen, wir waren sehr dankbar und es war für uns eine große Bestätigung, dass Gott zu uns in gleicher Weise, also zur gleichen Zeit, geredet hat. Das war ein Grund dafür, warum wir uns so sicher waren, dass es wirklich Gottes Plan war. Und wisst ihr, es ist so gut und wertvoll, wenn Gott in einer Ehe zu beiden sprechen kann. Gottes Berufung, Gottes Plan betrifft ja beide. Wenn ihr verheiratet seid, ihr seid vor Gott eins. Ja. Und so ist es auch wichtig, dass ihr gemeinsam von Gott hört. Ich möchte meinen Dienst nicht ohne meine Frau tun. Könnte ich gar nicht auf diese Art und Weise. Und wenn du verheiratet bist, ist es so wichtig, dass Gott zu beiden sprechen kann. Berufung, sie geht immer euch beide an. Übrigens, ihr jungen Leute, das ist auch der Grund, warum es besser ist, sich einen gläubigen Partner zu suchen, wenn du noch die Wahl hast. Es wäre ja nicht auszudenken, wenn Josef kein gläubiger Mann gewesen wäre. Wenn er keine Gottesfurcht oder die Liebe nicht gehabt hätte, wenn er abgehalten wurde dadurch, Maria zu vertrauen, Gott zu vertrauen. Ja, wenn er eher auf Vergeltung, auf Rache, Wut gegenüber Maria kein offenes Ohr für das Reden Gottes gehabt hätte. Kein Gespür für das Wirken des Heiligen Geistes und so Maria vielleicht verstoßen hätte, der öffentlichen Schande preisgegeben. Vielleicht Steinigung. Ja, weil er das Reden des Engels, das Reden Gottes vielleicht als Quatsch angesehen hat. Abgetan hätte. Oder später dann in Bethlehem. Was wäre geworden, wenn Josef nicht offen gewesen wäre für die Warnungen des Engels, nach Ägypten zu gehen? Zu dieser Geschichte kommen wir dann noch später. Was wäre geworden aus Maria und ihrem kleinen Sohn, ohne einen Mann, der für sie eintritt, der für sie sorgt, sie beschützt, der einen kleinen Jungen zu erziehen weiß, ein Mann, der Gott von Gott hört und ihm folgt? Und über diese Dinge sollte man ruhig mal nachdenken, wenn man auf der Suche nach einem Partner ist. Wenn wir so Maria und Josef anschauen, dann merken wir, wie dieses gemeinsame Hören auf Gott ein Ehepaar zusammenschweißt. Ein Ehepaar zusammenschweißt, dieses gemeinsame Hören auf Gott und nicht trennt. In dem Moment, wo Gott zu beiden reden konnte, kommen sie wieder zusammen und die Tendenz zur Trennung wird aufgehoben. Erkennt ihr das? Ja? Die Tendenz zur Trennung wird aufgehoben. Also glaub nicht, dass Gott zu dir sagt, du sollst dich trennen von deinem Partner. Oder solche Ideen. Nein, Gott redet und er bringt zusammen. Aber jetzt wieder den Fokus auf unseren Josef, der ist ja heute dran. Josef war gehorsam, tat alles so, wie ihm der Engel sagte. Und was muss es für ihn für eine Erleichterung auch gewesen sein? Meine Maria, sie ist von Gott erwählt. Es war gar kein anderer Mann im Spiel. Wenn Gott die Mitte in einer Beziehung ist, dann sehen wir auch hier an der Geschichte, dann kann man sogar mit dem Sex warten. Ja? Er erkannte sie nicht, bis sie dann letztendlich Jesus geboren hatte. Wow. Wie kamen eigentlich die beiden nach Bethlehem? Da müssen wir jetzt mal kurz ins Lukas-Evangelium streuen.
In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen.
Josef kam vieles anders, als er wahrscheinlich geplant hätte. Aus diesem eintönigen Handwerker- und Familienleben wird ein Abenteuer, eine Herausforderung. Er hat Gott vertraut und zugelassen, dass Gott seine eigenen Pläne durchkreuzt hat. Und er hat sich neu auf die Pläne Gottes eingestellt. Aber Josef war ja nicht nur in seiner Beziehung zu Maria sehr herausgefordert. Das ging ja noch weiter. Und auch diese ganze Träumerei und die Engelerscheinungen war ja noch für Josef noch nicht vorbei. Später dann, als Jesus in Bethlehem geboren war, Video Nummer 3, Richard.
Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm: Steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seinen Propheten angekündigt hatte: Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen.
Schon wieder ein Traum. Vielleicht hat Josef sich jetzt gedacht, soll ich auch den wieder ernst nehmen? Nach Ägypten? Nicht zu den Flitterwochen, sondern als Flucht, ja, um zu flüchten. Jetzt, sofort, kann man nicht mal ausschlafen. Naja, ausschlafen mit einem Baby kannst du eh vergessen. Aber es war ja mitten in der Nacht, ja, keine Straßenbeleuchtung bis nach Ägypten. Und der Weg war lang. Wie kann ich diese Aufforderung, wie kann ich so einen Traum prüfen? Wie kann ich mir sicher sein, dass es Gott ist? Josef konnte sich eigentlich nur noch an den letzten Traum erinnern. Dass es da gut ging, funktioniert hat. Dass es wirklich Gott war, eine Bestätigung. Und so hat Josef auf das geachtet, was auch Gott jetzt wieder eindeutig zu ihm gesagt hat, und hat dementsprechend gehandelt. Gott redet. Gott redet. Er redet auch zu dir, er redet auch zu mir. Manchmal ungewöhnlich, manchmal vielleicht sogar durch einen Engel. Und wenn wir ehrlich sind, ist ja eigentlich nicht das Problem, dass Gott nicht redet, sondern dass wir oftmals das, was wir eigentlich schon wissen, was wir empfangen haben von Gott, nicht tun, nicht umsetzen. Wir wollen vielleicht immer neue Anweisungen, aber der Herr sagt uns: Tu erstmal das, was du schon weißt, was ich dir schon gesagt habe. Setze das um. Warum redet Gott hier schon als zweite Mal zu Josef? Vielleicht deswegen, weil er schon beim ersten Mal gehorsam war. Und auch diesmal vertraut Josef wieder Gott, setzt die Anweisung des Engels um. Und jetzt hat der Josef noch ein Stück größere Verantwortung als Pflegevater, Erziehungsberechtigter, wie soll man seine Position bezeichnen? Josef vertraut Gott. auf geht's, Blitzstart nach Ägypten. Und ich glaube, selbst die spontanste Frau wäre in dieser Situation überfordert gewesen. Interessant finde ich, dass Maria das alles so mitmacht. Ja. Kurz so nach der Entbindung, oder wir wissen nicht die Zeit, wie lange das jetzt seit der Entbindung her war. Jedenfalls ein Kleinkind war Jesus gewesen. Aber ich kann es mir nur so erklären. Maria vertraute ihren Josef. Maria vertraute ihren Mann. Josef hat sich, was das Hören auf Gott betrifft, als vertrauenswürdig erwiesen. Ja? Vielleicht hat Maria gedacht, ach, klingt die Sache auch noch so verrückt? Ich vertraue dir, dass du richtig gehört hast von Gott. Kannst du deinem Partner vertrauen? Ich glaube, das hört man ja heute wahrscheinlich selten. Aber wenn er doch mal kommt und das hat Gott zu mir gesagt, komm, lass uns darauf reagieren. Was machst du? Was denkst du? Ach, der wieder mit seinen Erkenntnissen, die wieder mit ihren Eindrücken. Maria vertraute ihren Mann, weil sie wusste, er hat sich Gott anvertraut. Sie vertraute ihn, weil sie wusste, er hat sich Gott anvertraut. Und hier im Matthäus-Evangelium wird es ja immer wieder betont, er macht es immer wieder bei seinen Berichten, dass es sich um alttestamentliche Verheißungen handelt, die hier in Erfüllung kommen. Damit erfüllt sich und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt. So heißt es immer bei Matthäus. Damit erfüllt sich die und die Verheißung oder das, was der Prophet vorhergesagt hat. Und so spürt auch Josef, wir befinden uns im Plan Gottes. Wir sind nicht einfach Spielball des Schicksals. Du übrigens auch nicht. Auch du bist nicht Spielball des Schicksals. Wir sind nicht planlos auf der Flucht vor den Römern aus Angst irgendwie, merkt Josef. Unser eigenes Leben, die Drehbücher darüber, schreibt Gott. Gott allein. Auch wenn es darin manchmal unschöne Szenen gibt. Gott kommt ans Ziel mit dir, mit mir, mit dieser Welt. Nicht alle Fragen werden beantwortet, so geht es mir auch. Aber wir sind geborgen in der Hand Gottes. Und das möchte ich auch immer wieder lernen für mich. Zu wissen, dass ich und meine Familie geborgen sind in der Hand Gottes. Immer wieder auch vertrauensvoll hineingeben in die Hand Gottes. Weil ich weiß, er bringt uns an Ziel. Nicht leichtsinnig, aber auch nicht von Angst bestimmt. Und das möchte ich uns auch sagen, gerade jetzt auch in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Nicht leichtsinnig, aber auch nicht von irgendeiner Angst getrieben. In einer späteren Zeit hatte Josef ja schon wieder einen bedeutsamen Traum. Zum dritten Mal spricht der Engel des Herrn zu Josef.
Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm wieder ein Engel des Herrn und befahl ihm, steh auf und kehre mit dem Kind und seiner Mutter heim nach Israel. Die Leute, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef gehorchte und ging mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Unterwegs aber erfuhr er, dass Archelaus, der Sohn von Herodes, nun König von Judäa geworden war. Da bekam Josef Angst, dorthin zu gehen. Nachdem Gott noch einmal im Traum zu ihm gesprochen hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa. So kamen sie in die Stadt Nazareth und ließen sich dort nieder. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was Gott durch die Propheten angekündigt hatte. Man wird ihn den Nazarener nennen.
Josef schläft schon wieder. Ein Traum. Der Engel spricht. Und Josef gehorcht. Ist gehorcht. Er handelt so. So weit, so gut. So weit, so gut. Aber der momentane Herrscher in Judäa macht ihn ganz schöne Kopfzerbrechen. Archelaus, er hat noch einen schlechteren Ruf gehabt als sein Vater Herodes. Herodes war schon ein mieser Kerl, aber Archelaus hat doch mal eins draufgesetzt. Und da wurde dann auch im Jahre 6 nach Christus vom Kaiser Augustus seines Amtes enthoben und Judäa bekam einen römischen Statthalter. Jedenfalls Josef erfährt davon und denkt, nein, bloß nicht Archelaus. Das ist das, was mir jetzt am wenigsten brauchen kann. Das passt mir jetzt überhaupt nicht. Und dann bekommt er wieder einen Traum. Und hier kommt bei Matthäus das erste Mal Nazareth ins Spiel. Lukas berichtet uns ja, dass diese Familie aus Nazareth stammt. Ja? Aber dies war anscheinend schon so lange her, dass es gar keine Selbstverständlichkeit mehr war, dass sie auch dorthin zurückkehren. Sondern es braucht eine göttliche Weisung wieder. Und mir fällt hier auf, Josef ist wachsam. Josef ist wachsam. Gott hatte ja zunächst nur gesagt, gehe zurück nach Israel. Gehe zurück nach Israel, wohin genau, das war ja offen gewesen, aber Josef bleibt wachsam. Einerseits, was geschieht in der Welt, was geschieht in meinem Umfeld, wie sind die Verhältnisse und auf der anderen Seite, was hat Gott dazu zu sagen? Und diesmal bringt Josef seine Befürchtungen, seine Überlegungen mit ein. Und Gott nimmt auch uns, ihr Lieben, das Denken nicht ab. Gott nimmt auch uns das Denken nicht ab. Wo wir nichts ahnen können, da spricht Gott. Aber wo wir Dinge selbst wahrnehmen und einschätzen können, da sollen auch wir sensibel sein und dementsprechend handeln. Und hier zeigt sich etwas für mich von diesem Wachstum, das auch im Leben von Josef passiert ist. Glaubenswachstum bedeutet nicht, dass du immer abhängiger bist von irgendwelchen besonderen Offenbarungen, immer unselbstständiger auf Gottes Anweisungen lauerst und vor lauter Warten gar nichts mehr machst. Ja? Sondern Glaubenswachstum bedeutet vielmehr für mich, dass du auch Weisheit bekommst, Urteilsvermögen und dich entwickelst, dass du selbst irgendwann einmal dann auch gottgemäße Entscheidungen triffst für dein Leben. Du lernst, die Dinge richtig einzuschätzen und Gott teilt sich nämlich nicht nur durch besondere Offenbarungen mit, sondern er teilt sich auch mit durch sein Wort, durch die Bibel, die Predigt, andere Menschen. Er gibt Weisheit, Dinge und Situationen richtig einzuschätzen und zu beurteilen. Gott vertrauen bedeutet nicht blind zu sein für das oder gegenüber dem, was in der Welt und in unserem Umfeld passiert, sondern Gott vertraut bedeutet auch immer mehr ein geistlich geschärftes Urteilsvermögen zu bekommen. Glaubenswachstum. Ja. Und im Leben von Josef ist nicht nur so einiges passiert, sondern er selber ist auch persönlich gewachsen und hat sich entwickelt. Sein Gottvertrauen, sein Gehorsam, sein Mitdenken. Diese drei Dinge, das ist das, was mir bei diesem jungen Mann hier auffällt. Ein Handwerker aus Nazareth und plötzlich ist dieser ahnungslose, aber gerechte Mann mitten im Rettungsplan Gottes. Mit hineingenommen. Er ist Umsetzer der Verheißung, Werkzeug Gottes. Eine Sternstunde eigentlich in der Weltgeschichte bahnt sich an und auf einmal kommt es auf ihn an, auf Josef, auf sein Vertrauen, auf sein Gehorsam, auf sein Mitdenken. Auf einmal hängt das Leben einer Frau von ihm ab, das Leben eines Kindes. Und was für ein Kind eines Kindes? Ja, auf einmal kommt es auf ihn an, auf Josef, den Mann im Hintergrund. Und auf einmal bist du auch du gefragt in einer bestimmten Situation. Auf einmal kommt es auf dich an. Es gibt keinen anderen, der deine Position, der deinen Part übernehmen könnte, für dich einspringen könnte. Auf einmal ist deine Entscheidung wichtig. Dein Gottvertrauen, dein Gehorsam, dein Mitdenken. Ich glaube nicht, dass Josef diesen Weg selbst gewählt hätte bei seiner Familiengründung, oder? Denkt ihr das? Wenn Gott vorher ihn gefragt hätte oder so eine Stellenausschreibung gemacht hätte, suche einen jungen Handwerker, der bereit ist, ja, zu entdecken, dass seine Verlobte ein Kind bekommt, aber es ist nicht von ihm, Hals über Kopf irgendwann flüchten muss und all diese Dinge, die er so erlebt hat, aufgeführt sind in der Stellenausschreibung, wer hätte sich da gemeldet? Ja. Er wird von Gott in Beschlag genommen für eine ungewöhnliche Aufgabe, eine weltbewegte Aufgabe. Und er wird sich vielleicht nicht nur einmal in dieser Zeit gefragt haben, warum ich? Warum muss mir das alles passieren? Ja. Ich hätte doch viel lieber ein gut bürgerliches Leben in einem Reihenhaus, in einer galiläischen Kleinstadt, irgendwo so schön ruhig, gemütlich, wo nichts groß passiert. Aber nein, nicht einmal träumen konnte er davon, denn da kam ja immer dieser Engel. Ja. Und auch heute, ihr Lieben, und damit möchte ich schließen, auch heute ist Gott noch auf der Suche nach solchen Menschen. Solchen Menschen, die bereit sind, ihr ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Bereit sind, ihm zu folgen, gehorsam zu sein, auch wenn die Wege nicht immer bequem sind. Bereit sind, auch vielleicht nicht immer im Vordergrund zu stehen. Aber eine wichtige Aufgabe im Reich Gottes übernehmen und dafür auch vielleicht die eigenen Pläne hinten anstellen. Wie sieht's mit dir aus? Würdest du dich auf so eine Stellenausschreibung bewerben? Ich glaube ganz fest, dass Gott auch heute noch solche Menschen findet. Und ich bin mir sicher auch unter uns. Amen.